Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns beschäftigen wollen mit Menschen, die sich zum Gottesdienst berufen fühlen. Wir wollen da vor allem auf Rabbinerinnen und Pfarrer schauen. Und zum Anfang haben wir hier einen, den seine Berufung und seine Ausbildung bis zum höchsten Amt in der evangelischen Kirche in Deutschland gebracht haben.
Also für mich ist die Frage des Abendmahls und der Eucharistie schon eine zentrale Frage, weil sie ist für mich die Verdichtung dessen, was erfahrbare kirchliche Gemeinschaft ist und auch sichtbare Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit. Und diese Sichtbarkeit der Gemeinschaft, die drückt sich eben auch darin aus, dass Menschen da, wo Christus in verdichteter Weise uns begegnet, nämlich im heiligen Abendmahl, in der Eucharistie, dass wir das gemeinsam halten. Deswegen lasse ich da nicht locker, ich möchte es selber noch erleben.
Heinrich Bedford-Strom war das. Also er gibt sein Amt als Ratsvorsitzender der EKD ab, aber er hat durchaus vor, theologisch weiterzuarbeiten. Wir haben es gehört, er ist ja auch weiterhin bayerischer Landesbischof. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin als Ratsvorsitzender wählt die Synode, also das Kirchenparlament der EKD, das seit heute Vormittag tagt. Eigentlich war das Ganze als Präsenztagung in Bremen geplant. Aber weil in einer Gremiensitzung kurz vorher ein Corona-Fall bekannt wurde, wurde es nun doch ins Internet verlegt. Die meisten Synodalen und die Journalisten verfolgen also die Tagung an ihren Bildschirmen zu Hause. Bei uns hier im Funkhaus tut das meine Kollegin Sandra Stalinski. Frau Stalinski, das kam jetzt ziemlich überraschend, dass die Synode doch nicht in Bremen zusammenkommt, oder?
Ja, das war in der Tat ziemlich kurzfristig. Also die Koffer waren ja quasi schon gepackt, der Zug gebucht und dann keine 24 Stunden vor der Abfahrt kam die Absage. Und man kann das natürlich machen. Man kann so eine Synode auch digital abhalten und auch digital darüber Bericht erstatten. Die EKD und auch die Journalisten haben darin ja nach 1,5 Jahren Corona-Pandemie auch schon einige Praxis. Aber ideal ist das natürlich nicht. Also gerade wegen der Wahlen des neuen 15-köpfigen Rates, also quasi der Regierung der EKD und dann auch des neuen Ratsvorsitzes, die ja im Mittelpunkt dieser Tagung stehen. Bei solchen Wahlen sind gerade die Gespräche auf den Fluren und in den Kaffeepausen zwischendrin ziemlich wichtig, um sich auszutauschen über diejenigen, die da zur Wahl stehen. Und auch weil bei der Besetzung des Rates in gewisser Proporz wichtig ist. Also die Frage, wer kommt aus Ost und West, wer kommt aus Nord und Süd, wie viele Männer, wie viele Frauen ziehen ein, wie viele Geistliche wird es geben. Das sind so Dinge, die werden normalerweise in den Pausen zwischen den Wahlgängen untereinander ausgehandelt. Deshalb bin ich ziemlich gespannt, wie reibungslos oder eben auch nicht reibungslos diese Wahl unter diesen Umständen ablaufen wird.
Der bisherige Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat sich jetzt schon mal vor einer guten Stunde verabschiedet mit einer letzten großen Rede. Sein Amts- und Ratsbericht heißt das, den hat er jetzt natürlich digital gehalten. Welche Akzente hat er da gesetzt?
Es war eine Rede, die die Akzente vor allem auf die politischen Themen gesetzt hat. Das war jetzt bei Heinrich Bedford-Strom nicht besonders überraschend. Er hat sich ja in seiner Amtszeit immer wieder stark politisch geäußert. Er ist zum Beispiel ausführlich auf die Corona-Pandemie eingegangen, also einerseits auf die ungleiche Verteilung des Impfstoffes auf der Welt. Das hat er angeprangert. Andererseits hat er an die Menschen hierzulande appelliert, die noch zögern, momentan sich impfen zu lassen, dass sie das jetzt eben tun sollen, um sich selbst und andere zu schützen. Ein anderes Thema, was auch recht viel Raum einnahm, war die Klimakrise. Er hat zum Beispiel an die Flutkatastrophe erinnert, bei der viele Menschen in Deutschland ihre Existenz verloren haben und hat mit Blick auf diejenigen, die sagen, der Klimaschutz sei zu teuer, sinngemäß gesagt, diese Kosten entstehen ja sowieso. Wenn wir sie jetzt nicht bezahlen, dann zahlen sie eben unsere Kinder und Enkelkinder und das sei mit einer christlichen Haltung nicht vereinbar.
Was bleibt denn insgesamt so von 7 Jahren Amtszeit von Heinrich Bedford-Strom?
Das Thema, das er sich wohl am meisten zu eigen gemacht hat, ist das Thema Flucht und Vertreibung. Da gab es mal eine Resolution auf dem Kirchentag in Dortmund 2019, dass die evangelische Kirche ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken soll. Und er war es dann, der dieses Thema unter hohem persönlichen Einsatz und mit sehr viel Engagement vorangetrieben hat. Er hat zum Beispiel Spenden gesammelt und hat es eben so ermöglicht, dass ein Schiff erworben werden konnte, das dann als Sea-Watch 4 in See gestochen ist. Auch wenn das Ganze nicht ganz unumstritten war, aber das hat er so zu seinem Projekt gemacht. Was allerdings auch mit seiner Amtszeit verbunden bleiben wird, ist der Missbrauchsskandal. Das ist ja ein Thema, das seit 2010 vor allem die katholische Kirche intensiv beschäftigt. Aber auch in der evangelischen Kirche ist spätestens seit 2010 bekannt, dass es in den eigenen Reihen sexualisierte Gewalt in größerem Ausmaß gegeben hat. Und die Menschen, die von solchen Übergriffen betroffen waren, werfen der evangelischen Kirche und auch Heinrich Bedford Strom persönlich vor, da zu wenig getan zu haben. Zu schleppend, zu zaghaft aufzuklären, die Opfer nicht angemessen zu entschädigen und auch zu lasch gegen Täter vorgegangen zu sein. Die evangelische Kirche hat zwar in der Amtszeit Bedford Stroms einiges angepackt, also es wurden mehrere wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben, um das Ganze systematisch aufzuarbeiten. Es wurde eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet und Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Aber die kritischen Stimmen sind ziemlich laut und Bedford Strom selbst hat auch heute bei seinem Ratsbericht nochmal gesagt, dass die evangelische Kirche da in seiner Amtszeit nicht so weit gekommen ist, wie sie eigentlich wollte.
Das heißt, das ist auch noch ein Thema für diese Synode. Das wird doch wahrscheinlich auch behandelt werden, oder?
Ja, das wird neben der Ratswahl sicherlich das bestimmende Thema dieser Synode werden. Auf der Tagesordnung der Synode ist der ganze morgige Nachmittag dafür reserviert. Da wird es zunächst einen Bericht zum Stand der Dinge, der Aufarbeitung geben und auch einige Betroffene geben ihre Stellungnahmen ab. Andererseits gibt es auch eine ganze Reihe von Betroffenen, die große Schwierigkeiten mit der EKD haben und die bei solchen Foren gar nicht mehr mitmachen wollen. Einige von ihnen haben heute Vormittag parallel zum Eröffnungsgottesdienst der Synode über Zoom eine Pressekonferenz veranstaltet, auf der sie ihre Kritikpunkte vorgetragen haben und das war sehr eindrücklich. Da fiel zum Beispiel der Satz, ich schäme mich für meine Kirche, von einem Betroffenen. Der sagt, bei der Beteiligung und beim Umgang mit den Betroffenen habe die EKD völlig versagt. Das war so der Tenor insgesamt der Wortmeldungen. Im Zentrum der Kritik steht da immer noch, dass die EKD den Betroffenenbeirat, der im vergangenen Jahr gegründet wurde, schon nach etwa einem halben Jahr wieder ausgesetzt hat. Und zwar als einseitige Machtentscheidung der Institution, so sagen es die Betroffenen, obwohl die Mehrheit der Beiratsmitglieder eigentlich mitmachen wollte. Ein weiterer Vorwurf ist, die EKD, obwohl sie öffentlich von großem Aufklärungswillen spricht, unternehme bis heute keine Anstrengungen, aktiv nach weiteren Opfern zu suchen. Das heißt, da sind Täternamen bekannt und die EKD geht aber nicht an die Gemeinden oder Einrichtungen, um herauszufinden, ob es weitere Betroffene geben könnte, die sich eben nur noch nicht gemeldet haben, so der Vorwurf. Ein weiteres Mitglied dieses derzeit ausgesetzten Betroffenenrats hat heute in dieser Pressekonferenz seine Mitarbeit aufgekündigt. Und da bleibt natürlich die Frage, welche Zukunft hat dieser Betroffenenbeirat dann noch?
Wow, das ist jede Menge Stoff, also für den morgigen Tag. Und dann am Dienstag und Mittwoch sollen ja die Wahlen zum Rat und zum neuen Ratsvorsitz stattfinden. Wer geht denn da als Favorit oder als Favoritin ins Rennen?
Da kursieren seit geraumer Zeit vor allem zwei Namen, und zwar von Frauen. Dass in der EKD die Auffassung herrscht, dass es mal wieder Zeit für eine Frau in diesem Amt sei, nach mehr als 10 Jahren mit Männern, das ist ein offenes Geheimnis. Zum anderen waren es bisher immer Bischöfe oder Bischöfinnen, die in dieses Amt gewählt wurden. Und wenn man sich dann die Liste der Kandidaten und Kandidatinnen anschaut, dann sind es eben nicht so viele, die dann noch in Frage kommen. Eine Favoritin ist Annette Kurschus, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und derzeit bereits stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Das ist eine ganz fundierte Theologin, die sich in der Vergangenheit bei Predigten, bei großen Katastrophenfällen beispielsweise Ansehen erworben hat. Ein Manko bei ihr ist vielleicht, dass sie sich bisher noch nicht so stark in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet hat und deshalb nicht ganz so bekannt ist. Eine andere Favoritin ist die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. Sie ist zwar nicht Bischöfin einer Landeskirche, aber sie ist ebenfalls sehr geschätzt, zum Beispiel für ihre Predigten. Und sie war 2 Jahre lang Sprecherin des Beauftragtenrates, also des Gremiums in der EKD, das für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle zuständig ist. Und da hat sie sich anfangs viel Anerkennung, gerade auch für ihre Empathie erworben. Aber zuletzt gab es auch viel Kritik an ihrer Person, eben wegen des schwierigen Umgangs mit den Betroffenen. Da ist die Frage, wie kritisch die Synodalen sie eben deshalb noch sehen. Auch wenn jetzt vor allem diese beiden Namen kursieren, es kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Diese Synodenzusammensetzung ist noch ziemlich neu. Die Synode ist jünger, als es bisherige Synoden waren. Und da kommt vielleicht auch diese digitale Wahl nochmal mit rein, die da vielleicht Unwägbarkeiten mitbringt. Denn wer zu Hause einsam am Computer wählt, lässt sich vielleicht eher von einem spontanen Impuls leiten, als das bei einer Präsenztagung der Fall wäre.
Also es wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung, Sandra Stalinski. Und wir werden natürlich in den nächsten Tagen hier im Deutschlandfunk Kultur weiter über wichtige Entwicklungen und über die Wahl bei dieser Synode berichten. In Kolumbien ist seit dem Friedensvertrag zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla Ende 2016 die Lage zwar etwas ruhiger, aber der lange Krieg dort, der hat doch tiefe Wunden hinterlassen. Einer, der sich um diese Wunden kümmert, ist der katholische Priester und Menschenrechtsaktivist Henry Ramirez Soler. Er war Dorfpfarrer in der Gegend von El Castillo, das liegt 6 Autostunden südlich von Bogota, und dort wurden im Krieg fast 500 Menschen umgebracht. Heute ist er UNO-Menschenrechtsspezialist in New York, aber er veranstaltet immer wieder Pilgerwanderungen durch die Dörfer von El Castillo. Christine Siebert ist mitgewandert.
Ein staubiger Dorfplatz am Horizont grüne Berge. Der Priester Henry Ramirez Soler steht hinter einem improvisierten Altar, einem wackeligen Küchentisch. Unter seinem weißen Messgewand trägt er eine Wanderhose und Turnschuhe. Auch seine Kirchenlieder sind untypisch, immer sehr sozialkritisch. Das Brot, das wir zur Kommunion mitgebracht haben, dieses Brot machen die Arbeiter und der Boss nimmt es ihnen weg, singt der Priester, den hier alle einfach Henry nennen. Es ist die erste Station dieser Pilgerreise gegen das Vergessen. Die Pilgerschar und die Bauern, die uns empfangen, singen mit. Zwei Welten treffen hier aufeinander. Aus kolumbianischen Großstädten sind 2 Dutzend Studenten, Professoren, Reporter alternativer Medien, Künstler und Menschenrechtsaktivisten angereist. Ein unüblicher Schritt. Viele Stadtbewohner wagen sich nicht in abgelegene Gegenden und haben wenig Ahnung davon, wie es hier auf dem Land zugeht. Henry führt uns jedoch ganz nah hin zu diesen Orten, an denen Bäuerinnen und Bauern, ihre Töchter, ihre Söhne ermordet wurden, weil sie sich für Menschenrechte, für ein Stück Land, für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben, weil sie angeblich der FARC-Guerilla zugearbeitet haben, weil sie politisch auf der linken Seite standen. Auch Henry ist immer wieder von den Paramilitärs bedroht worden. Er winkt ab, wenn man ihn danach fragt, erzählt es dann auf lakonische Art.
Es war so, eines Tages haben die Paramilitärs mich angehalten. Sie sagten, du magst uns nicht, wir sehen das in deinem Blick. Wenn du eine Waffe hättest, dann würdest du uns umbringen. Ich habe geantwortet, das stimmt nicht, ich bete für euch. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr mich jetzt tötet, dann komme ich in den Himmel und ihr bleibt hier unten mit eurem schlechten Gewissen zurück.
Henry hat sein Messgewand im Rucksack verstaut, sich eine Schirmmütze aufgesetzt und wir ziehen durch das Dörfchen Puerto Esperanza, Hafen der Hoffnung. Vor einem bunt bemalten Haus erwartet uns eine junge Frau. Elena Henao hat ihre Mutter Maria Lucero und ihren Bruder Yamid Daniel in diesem blutigen Konflikt verloren. Beide haben für die Rechte der Bauern gekämpft, dafür haben sie mit dem Leben bezahlt. Henry reicht Elena ein Mikrofon. Der Lautsprecher krächzt, als sie von jener grauenvollen Nacht berichtet.
Am Abend des 6. Februar 2004 standen die Paramilitärs plötzlich hier vor diesem Fenster. Sie haben meine Mutter aus dieser Tür hier hinausgeführt. Und dann sind wir bis da vorn zu dieser Wegbiegung gegangen. Dort hat sie begonnen, sich zu verabschieden. Meine Mutter sagte mir, ich solle stark sein, ich solle nach vorn blicken. Hier haben mich die Paramilitärs von ihr getrennt. Sie sagten, wir reden zu viel.
Die Paramilitärs hielten Elenas Mutter Maria Lucero und ihren 16-jährigen Bruder Yamid Daniel fest. Die anderen Familienmitglieder, Elena, ihre Schwestern und ihre Großmutter, mussten zurück ins Haus. Nur wenige Minuten später hörten sie Schüsse. Erst am nächsten Morgen wagten sie sich zum Ort des Verbrechens und fanden die beiden Leichen. Elena holt tief Luft, blickt sich um. Es sei das erste Mal, dass sie die Einzelheiten dieser Nacht erzähle, sagt sie leise. Henry legt ihr den Arm um die Schultern. Der Priester ist ein langjähriger Freund der Familie und begleitet sie bei den aufreibenden Anstrengungen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wir gehen weiter den Feldweg entlang, auf dem die Paramilitärs Maria Lucero und Yamid Daniel weggeführt haben. Unter den Pilgern ist auch Ricardo Villamarin Ramirez. Er ist Mitglied der Wahrheitskommission, eine Instanz, die mit dem 2016 geschlossenen Friedensvertrag geschaffen wurde. Die Mitglieder der Kommission sammeln Aussagen von Beteiligten und von Opfern des Konflikts.
Wie kommt es, dass dieser Konflikt über 60 Jahre lang angedauert hat? Für uns ist klar, dass der Mangel an sozialer Gerechtigkeit und an Demokratie die Ursache ist. Es gab für manche keine andere Wahl als die Rebellion. Und so ist der Begriff des internen Feindes entstanden, als wimmele es überall von Kommunisten und Aufständischen. Die sozialen Bewegungen sind stigmatisiert worden und die Guerillas wurden beschuldigt, Drogenhändler und Terroristen zu sein. Die Medien haben vieles zu verbergen versucht, aber wir wollen all das endlich sichtbar machen. Zum Beispiel, dass einige wenige Ultrareiche fast den gesamten Grund und Boden in Kolumbien besitzen. Es hat keinen Sinn, von Nichtwiederholung zu sprechen, solange diese Themen nicht geklärt sind.
Der Kampf um Grund und Boden ist der Ursprung dieses endlosen Konflikts. Kolumbianische Kleinbauern werden auch heute noch immer wieder von diesem Land vertrieben, auf das so viele es abgesehen haben, weil es Bodenschätze wie Erdöl, Kohle oder Gold birgt und weil es sich für Agrobusiness oder Koka-Anbau eignet. Menschenrechtsorganisationen berichten von fast 8 Millionen Vertriebenen. Von den Vertreibungen ist beim Gottesdienst im Dorf La Cima die Rede. Wir haben uns auf einem Fußballfeld versammelt, sitzen auf Plastikstühlen im Kreis. In der Mitte brennen weiße Kerzen. Ein paar Kunststudenten unter den Pilgern haben sie angezündet. Die Dorfbewohner schreiben belastende Erinnerungen auf kleine Zettel und legen sie in die Flammen. Henry hat wieder die krächzende Lautsprecheranlage aufgestellt und nun berichtet der Bauer Don Erwin.
Die Leute hier arbeiten viel. Sie sind von ihrem Land vertrieben worden. Sie haben ihre Häuser und ihre Tiere verloren, aber sie haben alles wieder aufgebaut. Und schauen Sie sich um, wie hier alles wächst und gedeiht. Diese Gegend ist ideal für die Landwirtschaft.
Henry greift das Thema sofort auf.
Aufgepasst, ich habe eine Aufgabe für euch hier aus dem Dorf. Jeder von euch nennt jetzt ein landwirtschaftliches Produkt, das ihr hier in La Cima anbaut.
Zitronen, Mangos, Maracujas, Mandarinen, Baumtomaten. Die Dorfbewohner schreien fröhlich durcheinander und auch Henry lacht übers ganze Gesicht. Etwas später wird er wieder ernst.
Carlos Arturo Ortega. 1. Januar 2003 Fernando Tique.
Er liest die Namen der Ermordeten vor, derer nun gedacht wird. Vergib uns, Herr, und bringe uns bei, anderen zu vergeben, wird gesungen. Kerzen flackern, Grillen zirpen und Nachtvögel zwitschern. Henry reicht Don Erwin die Hand zum Friedensgruß, legt einer alten, zierlichen Bäuerin den Arm um die Schulter. Und fast scheint es nun, als ob dieser Friede möglich sei, nachdem sich alle so sehr sehnen. Die Möglichkeit, einfach nur in Ruhe seine Felder zu bewirtschaften, zu säen, zu ernten, sich an der Schönheit dieser Landschaft zu erfreuen.
Ja, und eigentlich sollte die Wahrheitskommission in Kolumbien ihren Bericht jetzt im November vorlegen, aber ihre Arbeit wurde doch noch bis nächsten Juni verlängert. Das heißt, es gibt wirklich noch jede Menge aufzuarbeiten. Wer sich in Deutschland entscheidet, Rabbiner oder Rabbinerin zu werden, hat die Wahl zwischen verschiedenen Ausbildungsstätten. Da gibt es das liberale Abraham Geiger-Kolleg in Potsdam, dann das orthodoxe Rabbinerseminar zu Berlin, das bildet allerdings nur Männer aus. Und dann gibt es noch das konservative Zacharias Frankel College, das ist ebenfalls in Potsdam. Was sich nun hinter diesem Etikett konservativ verbirgt und wer sich dort ausbilden lässt, dazu kann Sandra Anusiewicz-Bär Auskunft geben. Sie ist promovierte Pädagogin und die Leiterin des Frankel College. Frau Anusiewicz-Bär, bevor wir über die Rabbinerausbildung reden, müssen wir erstmal klären, was das eigentlich meint. Konservatives oder traditionelles Judentum. Der hebräische Begriff dafür ist Masorti. Was verbirgt sich dahinter?
Masorti ist eigentlich der Begriff, den ich bevorzuge, um unser College zu beschreiben. Konservativ ist ein Begriff, der vor allen Dingen in Amerika gebräuchlich ist und dort auch entstanden und in Abgrenzung zum Liberalen, zum Reformjudentum. Also konservativ bezieht sich sozusagen auf das Festhalten an der Halacha, an jüdischem Recht. Und das Ganze begann eigentlich Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland, beziehungsweise mit Zacharias Frankel, nachdem unser College auch benannt wurde, der Gründungsdirektor wurde des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau und dort eine moderne Rabbinerausbildung begonnen hat. Und es geht tatsächlich um die Traditionen, ja, wie sie heute gelebt werden können. Und das ist ein permanentes Spannungsverhältnis. Wie kann also dieses Alte übersetzt werden? Und immer wieder tatsächlich auch in Frage gestellt werden angesichts der Herausforderung des Hier und Jetzt.
Und wenn wir das jetzt mal ganz konkret auf die religiöse Praxis runterbrechen, Beispiel Schabbatruhe. Da gibt es ja klare religiöse Vorschriften, was am Schabbat erlaubt ist und was nicht. Was ist in einer Masorti-Synagoge möglich, was in einer orthodoxen Synagoge nicht passieren würde, weil dort die Schabbatruhe wahrscheinlich noch strenger ausgelegt wird? Und was ist bei Liberalen möglich, was in einer Masorti-Synagoge nicht möglich wäre am Schabbat?
Ja, also das berühmt ist sozusagen die Tshuva, also die Auslegung auf das Problem, wie komme ich überhaupt zur Synagoge am Schabbat, gerade wenn man in so einer Stadt wie Berlin lebt und nicht gleich um die Ecke von der Synagoge. Und normalerweise gilt ja das Verbot, dass man am Schabbat nicht mit dem Auto fährt und auch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Und es gibt eben dann in der Masorti-Bewegung Tshuwot, ja, Antworten auf dieses Problem, dass man durchaus, ja, wenn man bestimmte Vorkehrungen trifft, wie zum Beispiel das Ticket eben vor Schabbat schon kaufen, weil man soll auch kein Geld mit sich führen, ja, dass man aber, wenn das geregelt ist, dann durchaus auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen darf. Und das wäre zum Beispiel im orthodoxen Judentum nicht möglich. Ja, da gibt es ein ganz striktes Verbot. Und im liberalen Judentum ist es natürlich möglich.
Wenn wir jetzt auf die Ausbildung schauen, also den akademischen Teil, den absolvieren die Studierenten, genau wie die vom Abraham-Geiger-Kolleg an der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam. Da lehren sie selbst auch Religionspädagogik. Aber welche Kurse bietet das College zusätzlich an? Also was gehört noch dazu, um ein Masorti-Rabbiner oder Rabbinerin zu werden?
Es ist im Prinzip ein zweigleisiges Studium. Das eine ist die akademische Ausbildung an der Universität Potsdam, an der School of Jewish Theology. Und gleichzeitig haben wir am Zacharias-Frankel-College noch das Frankel-Beit Midrash. Das heißt, das ist eine Art Lehrhaus, ja, eine Lehratmosphäre, wo die klassischen Texte studiert werden und wo sehr, sehr viel Augenmerk gelegt wird auf das Talmudstudium und auf das Studium von jüdischem Recht. Also das ist tatsächlich zentral. Das verkörpert auch dieses Anknüpfen und diese Verbindung mit den Traditionen, dass man tatsächlich immer wieder zurückgeht zu den Quellen.
Und wer bewirbt sich denn? Sind das Menschen, die schon aus einer Masorti-Gemeinde kommen und wissen, das ist die richtige Ausbildungsstätte für mich? Oder sind das Menschen, die sich das angucken, was sie anbieten und sagen, ach ja, eigentlich ist genau das meine Form des Judentums, darin will ich Rabbiner oder Rabbinerin werden?
Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, was die Motivation ist der Interessenten und ob sie tatsächlich aus einer Masorti-Gemeinde kommen. Es ist auch so, einige zum Beispiel, die beginnen, jüdische Theologie zu studieren in Potsdam, noch ganz unspezifisch, also gar nicht jetzt auf Rabbinat, und entdecken dann aber dieses Berufsbild Rabbiner und entscheiden sich dann ja, für eine der beiden Colleges, je nachdem, wie sie auch ihre Observanz definieren. Also das ist ja auch ein entscheidender Unterschied zwischen dem liberalen und der Masorti-Ausbildung, dass die Observanz bei uns eine viel größere Rolle spielt. Und je nachdem, wo man sich da verortet, ja, entscheidet man sich dann auch. Also wie sehr man eben dem Religionsgesetz folgt.
Sie haben auf Ihrer Webseite auch Richtlinien für religiöse Praxis, die Sie den Bewerber, Bewerberinnen da schon mal mitgeben. Was steht denn da zum Beispiel drin?
Eine Sache ist zum Beispiel, dass ich in meiner Partnerwahl vielleicht nicht so frei bin. Wenn man bei uns studiert, hat man eine Partnerin, einen Partner und entscheidet sich, das ist was Festes, was Ernstes und möchte heiraten. Und wenn der Partner oder die Partnerin nicht jüdisch sind, dann geht das nicht. Also dann würde das der Ordination zum Beispiel im Wege stehen, also dem Abschluss des Studiums und der Verleihung des Rabbinatstitels, weil es im Masorti-Judentum keine gemischt religiösen Ehen gibt. Also wir reden den Studierenden jetzt nicht die Partnerwahl aus, sondern man tritt dann eben in ein Gespräch und überlegt gemeinsam, ja, welchen Weg man hier gehen kann. Man könnte es durchaus so sagen, dass es sehr stark ins private Leben reinregiert. Die religiösen Richtlinien, die betreffen auch, dass natürlich erwartet wird, dass man koscher ist. Wir haben auch verschiedene Richtlinien für die Gebetspraxis zum Beispiel. Ja, also man muss da natürlich auch unterscheiden. Die Leute, die sich bei uns bewerben, die sollen sollen ja noch keine Rabbiner sein oder Rabbinerinnen. Sie sollen sie erst werden. Nichtsdestotrotz gibt es eben religiöse Standards, will ich mal sagen, die wir voraussetzen.
Gerade neu entwickelt hat sich das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit in Potsdam, wo das Zacharias Frankl College auch integriert ist. Seit Sommer gibt es das. Hat sich da irgendwas verändert für Sie und für die Studierenden?
Na, vielleicht ist es noch zu früh, um tatsächlich von einer Veränderung zu sprechen durch das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit. Aber was ich doch schon wahrnehme, ist, dass dieses Zentrum tatsächlich eine Zentrierung zur Folge hat und dass wir da alle einfach zusammen sind und wirklich so einen jüdischen Campus auch bilden.
Kurz dazwischen, da ist auch das Abraham Geiger-Kolleg dabei und die School for Jewish Theology und eine neue Synagoge auch.
Genau, also wir haben eben diesen akademischen Überbau durch die School und wir haben diese beiden Rabbinerseminare, die zwei verschiedene Strömungen repräsentieren und wo die Studenten aber in permanenten Austausch miteinander sind. Und gerade zum Beispiel beim Gottesdienst, also durch diese neue Synagoge, die wir jetzt mit Leben füllen können und wo die Studierenden beider Richtungen, beider Rabbinerseminare eben zusammen den Gottesdienst gestalten. Und natürlich unterscheidet sich ein Masurti-Gottesdienst von einem liberalen, von einem Reformgottesdienst. Aber das ist ja genau das Tolle, dass man sagt, okay, ich kann hier zeigen, was macht mich als Masurti-Jude, Masurti-Jüdin aus und was macht dich aus, als liberaler Jude oder Jüdin und wo geht es zusammen, wo kommen wir vielleicht auch nicht zusammen. Und ich glaube, da ist jetzt was am Entstehen tatsächlich. Man muss es auch ganz klar so sagen, es ist einfach wahnsinnig schön. Also diese preußische Umgebung, dieses Ambiente des 18. Jahrhunderts, dieses neu gestaltete, renovierte Ensemble, das erinnert vielleicht auch an tatsächlich die Spannungen, die es gegeben hat im 18. Jahrhundert, ja, auf dem Weg zur Aufklärung, auf dem Weg zum Recht als Staatsbürger für die jüdische Minderheit. Das zu leben, da jetzt dort zu sitzen, das ist eine ganz tolle Sache.
Am Zacharias Frankl College in Potsdam werden zurzeit 8 Studierende zu Masorti-Rabbiner und Rabbinerinnen ausgebildet. Darüber habe ich mit der Leiterin Sandra Anusiewicz-Bär gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die orthodoxen Kirchen haben verschiedene Oberhäupter und eines von ihnen ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel. Amtsinhaber ist Bartholomäus I. und der setzt sich ganz besonders für Umweltschutz und für Ökumene ein. Damit verkörpert dieser 81-Jährige den Geist von Halki. Und Halki, das ist das Priesterseminar, das eigentlich zu seinem Patriarchat gehört, das aber vor 50 Jahren vom türkischen Staat geschlossen wurde. Susanne Gösten hat mit einem der letzten Absolventen gesprochen. Der versucht zusammen mit Bartholomäus noch dieses Erbe des Seminars von Halki zu bewahren.
Möwen begleiten die Fähre aus Istanbul über das Marmarameer zur Insel Heybeli. Aus dem Wald auf einer Anhöhe der Insel lugt das orthodoxe Kloster Halki mit seinen Giebeln hervor wie ein verwunschenes Schloss. Seit Jahrzehnten liegt das Priesterseminar im Dornröschenschlaf. Genau 50 Jahre, wie es Konstantinos Delikostantis bei einem Gottesdienst im Kloster Halki kürzlich durchzuckte.
Während der Liturgie habe ich so ein sonderbares Erlebnisgefühl gehabt. Ich habe mich gefragt, was ist denn mit mir heute? Und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, dass ich vor 50 Jahren, also bei der Zeremonie des Abschlusses der Studien von Halki, in Anwesenheit des Patriarchen Athenagoras, der uns gesegnet hat, dass ich an dem Tag diese Zeremonie erlebt habe und dass ich nach 50 Jahren dort stand, aber die Schule ist so viele Jahre geschlossen.
Halki ist das theologische Seminar des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel, dem spirituellen Zentrum von mehr als 300 Millionen orthodoxen Christen in aller Welt. Im Jahr 1971 vom türkischen Staat unter einem bürokratischen Vorwand geschlossen, darf die Schule seither keine Geistlichen mehr ausbilden. Das Patriarchat hat deshalb seit einem halben Jahrhundert keinen geistlichen Nachwuchs mehr und steht heute vor dem Ende seiner theologischen Tradition. Konstantinos Delikostantis ist mit 73 Jahren der jüngste lebende Absolvent von Halki. 7 Jahre lang studierte er als junger Mann im Kloster Halki und eigentlich sollte er noch heute dort leben und lehren.
Und der Patriarch sagt mir, dein Zuhause ist hier. Das ist vielleicht der alte Gedanke, dass ich nach Halki eigentlich auch wie er selbst in Halki Professor hätte werden sollen. Dafür haben sie mich nach Deutschland geschickt. Und Werder der Patriarch ist Professor geworden, weil die Schule 1971 dann aufgelöst wurde. Weder das eine noch das andere ist eigentlich Wirklichkeit geworden. Schade.
Deli Costantis war in Tübingen, als das Seminar geschlossen wurde. Mit dem Studium von Philosophie und westlicher Theologie sollte er sich dort auf seine Zukunft als Professor am Seminar Halki vorbereiten. Denn was Halki stets auszeichnete und von anderen orthodoxen Priesterseminaren unterschied, war der weltoffene und ökumenische Geist der Ausbildung dort.
Wir sind eigentlich in der orthodoxen Welt die erste Fakultät, Schule gewesen, wo wir eine Geschichte der ökumenischen Bewegung als Lehrfach hatten. Und das war einzigartig und wir wussten eigentlich als Studenten, was läuft in der Ökumene. Damals waren natürlich die Hoffnungen größer. Heute sagen wir, der Himmel der Ökumene ist bewölkt. Damals gab es natürlich eine größere Hoffnung. Ich habe gemeint, also nach einigen Jahren werden wir dann kommunizieren mit den Katholiken.
Für die ökumenische Bewegung, die eine weltweite Einigung aller Konfessionen des Christentums anstrebt, waren es aufregende Jahre, die Deli Costantis in Halki erlebte. In seine Studienzeit fiel das historische Treffen von Patriarch Athenagoras und Papst Paul VI. In Jerusalem im Jahr 1964. Ebenso die Rücknahme der gegenseitigen Exkommunikationen von orthodoxer und katholischer Kirche nach fast 1000 Jahren. Als Student in Halki war Deli Costantis immer ganz nah dran.
Weil wir mit dem Patriarchat, wie sagt man auf Deutsch, kommunizierende Gefäße waren. Wir waren eine Einheit. Also wenn jemand von den Katholiken während der Zeit von Athenagoras hierher gekommen war, hat auch Halki besucht. Wir haben das erlebt. Das bedeutet, komische Leute, andere Trachten und so weiter. Wir haben mit denen gesprochen. Und dann kamen auch Orthodoxe, es kamen Kardinäle, ich erinnere mich an Kardinal Döpfner, an den Patriarchen Justinianos von Rumänien, an Kardinal Bea. Und in meiner Zeit war wirklich alles voll Offenheit. Das hat mit Athenagoras zu tun. Natürlich, der kam zu uns oft.
Die Offenheit von Halki hat Deli Costantis mit hinausgenommen in die Welt. Da er nicht nach Halki zurückkehren konnte, blieb er zunächst in Tübingen und promovierte in Philosophie und Fundamentaltheologie. Später ging er nach Athen, studierte Pädagogik und wurde Professor in Thessaloniki, Athen und Genf. Zugleich hielt er den Kontakt zu Patriarch Bartholomäus, mit dem er von Jugend an befreundet ist. Beide Männer stammen von der heute türkischen Ägäisinsel Imbros, auf der bis vor wenigen Jahrzehnten noch eine bedeutende griechische Minderheit lebte. Vor 4 Jahren schloss sich für Deli Costantis der Kreis, als er dem Ruf des Patriarchen folgte und an das Patriarchat zurückkehrte. Der Geist von Halki inspiriere noch immer sein Denken und seine Arbeit im Dialog mit anderen Kirchen, erzählt er.
Das hat mit dieser Offenheit zu tun. Ich habe nie eigentlich mich entfremdet gefühlt in der Beziehung, also im Treffen, im Zusammenarbeiten mit Nicht-Orthodoxen. Also ich kenne ja die Leute. Ich meine, das ist so wie ein Wald, wo man Angst hat, wenn man von außen das sieht und wenn man eintritt, dann gibt es Lichtungen. Es ist schön.
In Tübingen setzte Deli Costantis die Arbeit von Halki fort. Er studierte bei dem katholischen Kantianer Johannes Schwartländer, ist Schüler von Hans Küng, Walter Kasper, Alfons Auer und Eberhard Jüngel und promovierte über Luther. Alles sehr außergewöhnlich für einen orthodoxen Theologen. Das bedauert er.
Ich bin ja Mitglied an verschiedenen Kommissionen des Patriarchats, vor allem für den Dialog mit den Protestanten. Also bei diesen Gesprächen, das ist nicht schön, die Protestanten erzählen, was die Position des Protestantismus ist und die Orthodoxen, was die orthodoxe Position ist. Und ich habe zum ersten Mal einen Vortrag gehalten bei einem solchen Treffen über Luther, was Luther in orthodoxer Sicht sagt. Ich meine, wir müssen, damit wir mit den Protestanten und Katholiken ein Gespräch führen, auch die Texte lesen, die ja auch, die tun das auch nicht. Das ist ein großes Problem, glaube ich.
Heute tue sich das Patriarchat schwer, überhaupt noch orthodoxe Theologen zu finden, die sich für die anderen Kirchen interessieren und an Gesprächen teilnehmen wollen, sagt Deli Costantis. Wäre das Priesterseminar nicht geschlossen worden, wäre das wohl anders.
50 Jahre lang hätte die Halki offene Theologen produziert und die hätten sicher eine Rolle gespielt. Und jetzt die Leute, die hier im Patriarchat dienen, die haben in Thessaloniki studiert. Ich bin einer der Letzten, Und nach 10 Jahren wird keine von den Leuten hier mit Chalki, also als Schule, irgendwas zu tun haben. Und das, es ist eine Katastrophe, dass Chalki eigentlich nicht existiert.
Dabei gibt es das Priesterseminar in gewissem Sinne noch. Im Kloster Chalki stehen die Holzpulte der Studenten noch immer in ihren Klassenzimmern wie vor 50 Jahren. Die Böden sind blank gewienert und die Bibliothek wird von Mönchen gepflegt. Im Auftrag des Patriarchats hält der Bischof von Chalki die Schule seit Jahrzehnten instand und jederzeit bereit, den Unterricht wieder aufzunehmen, wenn die türkische Regierung es nur erlauben würde. Die Hoffnung keimte über die Jahre immer wieder einmal auf, etwa als die islamisch-konservative Partei des heutigen Staatspräsidenten Erdogan ins Amt kam, die für Religion aufgeschlossener war als ihre kemalistischen Vorgänger, oder als die Europäische Union die Türkei als Beitrittskandidatin anerkannte. Doch seither sind auch wieder Jahrzehnte vergangen und die Hoffnung ist nur noch ein blasses Gespenst, das durch das alte Kloster geistert. Deli Kostantis seufzt.
Warum Chalki nicht wieder geöffnet wird, das ist eine Frage, worauf keine logische Antwort gegeben werden kann. Warum? Das ist so wie ein Tabu. Was würde denn die Wiedereröffnung von Chalki dem türkischen Staat und der türkischen Gesellschaft und dem Islam schaden? Ich kann nicht begreifen, warum. Ich habe 7 Jahre dort gelebt und immer, was wir dann gelernt haben, war eigentlich Frieden, Solidarität, Zusammenarbeit, nicht wahr? Menschenrechte, Glaube, Wissenschaft, alles, was eigentlich die Menschen einigt und nichts, was dem türkischen Staat schädlich sein könnte.
Naja, das findet Konstantinos Deli Kostantis. Er ist heute Direktor des ersten Patriarchalbüros am Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel. Aber dieser von ihm so beschworene Geist von Chalki, der mag noch so weltoffen sein. Die türkische Regierung macht das Priesterseminar wohl vorerst trotzdem nicht auf. Religion im Radio gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus diesem spannenden Themenfeld hören wollen, dann empfehle ich Ihnen auch die Sendungen und Beiträge aus unserer Schwestersendung Tag für Tag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag, das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.